Wir sind ja in unserer Predigtreihe Knotenpunkte in der Lebensgeschichte, in der Biografie Jesu. Und zu diesen Knotenpunkten gehört unbedingt die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Aus mehreren Gründen. Einen will ich hier nur nennen. Es ist das erste Zeichen, das Jesus getan hat. Das erste Wunder, das er wirkte. Nach dem Johannesevangelium hat Jesus viele Wunder gewirkt und viele Zeichen. So viele sogar, so schreibt er am Schluss seines Evangeliums, dass die Bücher der Welt diese Wunder nicht fassen könnte, würde man sie alle aufschreiben. Aber er nennt von diesen vielen Wundern, von diesen unzähligen Wundern nur sie, die er in seinem Evangelium auf wunderbare Art und Weise eingearbeitet hat. Sieben Wunder, und das erste von diesen sieben Wundern ist die Verwandlung von Wasser und Wein auf der Hochzeit zu Kana. Interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch, dass das Johannes-Evangelium das Wort Wunder meidet. Das gibt es im Neuen Testament, das Wort Wunder, aber eigentlich immer ein Stückchen kritisch reflektiert. Die Synoptiker, das sind Matthäus, Markus und Lukas, sprechen viel lieber von Machttaten anstelle von Wundern. Und Johannes spricht immer von Zeichen, wenn er von Wundern redet. Das ist das erste Zeichen, das Jesus wirkte. Und dann folgen sechs weitere, die ausführlich beschrieben werden. Das siebte übrigens dann der Höhepunkt, die Auferweckung des Lazarus. Zu den Knotenpunkten Jesu gehört, dass er sich offenbart hat als ein, man könnte sagen, von Johannes her als ein Zeichensetzer. Jesus hat Zeichen aufgerichtet in dieser Welt. Zeichen, was unter der Herrschaft und in der Macht Gottes möglich ist. Und das ist sehr viel mehr als das, was bei uns Menschen möglich ist. Uns wird erzählt, hier in dieser Geschichte, dass am dritten Tag eine Hochzeit in Kana war. Die Ausleger streiten sich darüber, was mit diesem Stichwort dritter Tag gemeint ist. Worauf bezieht sich das? Johannes erzählt uns die Versuchungsgeschichte Jesus nicht, ja, sondern er erzählt uns von der Taufe, berichtet von der ersten Jüngerberufung, von dem ersten Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern führt. Und dann geht er weiter und sagt, und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana. Einige Ausleger meinen, das meint die Zeit nach der Jüngerberufung. Er kommt ja mit seinen Jüngern hier schon zur Hochzeit, die er gerade erst frisch berufen hat. Taucht er auf, wie das sich herumgesprochen hat, wissen wir nicht genau. Andere Ausleger sagen, es wurden ja damals Hochzeiten, wenn sie denn gefeiert wurden, nicht nur einen Tag oder einen Nachmittag gefeiert, wie bei uns heute, sondern das ging mindestens über sieben Tage. Und das war ein Kommen und Gehen. Ja, bei uns ist Trauung, im Anschluss Kaffee trinken für die Gemeinde und dann wird fröhlich abends gefeiert im Familienkreis. Das lief in Israel über sieben Tage. Und da sagen einige Ausleger, und am dritten Tag kam Jesus dazu, mit seinen Jüngern und seiner Mutter. Also so übersetzen sie diese Stelle. Wir wissen nicht ganz genau, was diese Zeitangabe dritter Tag zu bedeuten hat. Aber wir wissen, dass bei Johannes nichts umsonst steht. Ja? Johannes ist ein Erzähler, der immer wieder Verbindungen herstellt. Und zwar Verbindungen zu der eigentlichen Heilsgeschichte Jesu. Also in jedem Zeichen, das Jesus tut, in jeder Predigt, die Jesus hält, in jeder Begebenheit, kann man gleichzeitig sozusagen schauen, was dann eigentlich später passiert, wenn man denn das richtige Verständnis und den richtigen Blick hat. Und wir wissen, wenn wir das Stichwort hören, am dritten Tag, im Glaubensbekenntnis, haben wir letzte Woche hier miteinander gesprochen, da heißt es, auferstanden am dritten Tage nach seinem Tod. Ja, das war eine Formel in der Christenheit, eine frühe Formel. Man glaubt, Jesus Christus ist gestorben, ja, er ist begraben worden und am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das ist das Urbekenntnis der Christenheit. Und da hat Johannes hier auch an dieser Stelle so einen kleinen Hinweis gesetzt. Für die, die Ohren haben zu hören und Augen haben zu sehen. Ja. Es geht hier um ein Zeichen, ja, was hier passiert. Es geht um etwas, was auf Größeres, was weit über sich hinausweist. Am dritten Tage eine Hochzeit zu Kana, ein unbedeutendes Dorf in Galiläa. Wir wissen nicht, in welcher Beziehung Jesus zu den Brautleuten stand. Man kann annehmen, dass sie irgendwie in verwandtschaftlichem Verhältnis zu ihm, zu Jesus standen, denn seine Mutter, die wir vorhin hörten, auch seine Brüder waren anwesend und er selber. Also es kann ein Familienfest gewesen sein, zu dem Jesus geladen worden ist. Vielleicht eine Cousine oder ein Cousin, der dort heiratet. Und nun erzählt uns Johannes, wie Maria, seine Mutter, zu ihm kommt. Und ein Ausleger hat gesagt, sie hat ein Appellohr. Kennt ihr das? Appellohr. Es gibt Leute, die hören irgendwie von irgendeiner Not. Und haben sofort den Eindruck, ich bin gefragt, dir zu helfen. Das ist das Appellohr. Also es wird ja kein Wort uns berichtet, dass Maria von irgendjemandem, vom Bräutigam oder vom Speisemeister gefragt worden wäre, du, hast du nicht eine Idee, was wir machen können? Der Wein ist uns ausgegangen. Und wo sie dann vielleicht überlegt und sagt, naja, mein Sohn ist ja ein ganz außergewöhnlicher, der Sohn des lebendigen Gottes, der hat Vollmacht, der hat Macht, der könnte vielleicht in dieser Not helfen. Sondern sie kriegt das nur mit, am Rande wahrscheinlich. Und sofort ist sie auf dem Plan und ergreift die Aktion. Solche Leute gibt es immer wieder, auch in der Gemeinde. Ja? Die hören irgendwas, ja, von irgendeiner Not, die sind gar nicht gefragt worden zu helfen, sondern sie haben es nur mitgekriegt, vielleicht auch nur am Rande mitbekommen und sofort sind sie auf dem Plan und meinen, sie müssen helfen. Denn die Leute sind ständig in Action, ständig unterwegs und oft ist es so, dass die Leute auch dann innerlich zusammenbrechen, weil ja ständig Negativinformationen an unser Ohr kommen. Ich habe euch das mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, dass täglich 30.000 gedruckte DIN A4 Seiten Informationen durch die Welt geistern. 30.000 Seiten. Also die den Reportern weltweit, ob Fernsehen, ob Printmedien und so weiter vorliegen. Also wenn man das drucken würde, 30.000 DIN A4 Seiten, müsst ihr euch mal vorstellen. Wenn man einen Reporter fragt, sag mal, nach welchem Kriterium wählst du jetzt aus? Ja, die kannst du ja nicht drucken, diese 30.000 Seiten, und sie im Jeferschen Wochenblatt dann unter das Volk bringen. Das geht ja nicht. Dann würde ein Reporter sagen, naja, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Der würde sozusagen aus diesen 30.000 die Negativnachrichten auswählen. Und so läuft das oft auch unter uns. Nicht so im Großen, nicht mit 30.000 gedruckten Seiten Informationen. Aber es läuft so, dass die Negativnachrichten sich viel schneller verbreiten als die positiven Nachrichten. Natürlich ist das so. Wir sind wie so Zecken an dieser Stelle, ja? So Negativzecken. Wir sitzen auf dem Baum und warten, dass da Blutgruppe negativ vorbeikommt. Ja? Und dann stürzen wir uns darauf und wir haben nichts Einigeres zu tun, als über die modernen Medien, und das ist heute ja eine Katastrophe, dass ja alles so schnell sich ausbreiten kann, diese Negativnachricht verbreitet werden. Und wir wundern uns, dass es so viele Depressionen in unserer Welt gibt. Warum? Weil es Menschen gibt, die haben dieses Appellohr, ja, wie Maria hier in der Geschichte. Und die hören aus jeder negativen Nachricht jetzt plötzlich die Botschaft, du musst helfen. Es kommt auf dich an, nur du kannst helfen. Und mich freut Jesus hier an dieser Stelle, der ja unser Vorbild ist, nicht Maria, sondern Jesus. Der sagt, das geht das dich eigentlich, Maria. Also der ihr sozusagen das Appellohr abschraubt. Was geht's dich eigentlich? Was hat das mit dir zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Also wörtlich steht dort, was ist eigentlich mit dir und mir? Timoi Kaisü auf Griechisch. Aber er hat Hebräisch gesprochen. Ja? Also was hat das eigentlich mit uns zu tun, dass da jetzt kein Wein mehr ist? Das ist doch nicht unsere Hochzeit. Wir sind geladene Gäste. Wir haben hier, wenn überhaupt einen Auftrag, dann den Auftrag zu genießen. Ja? Lustig rumzusitzen. Was ist das? Was hat das mit uns zu tun, Maria? Also mich freut das, weil Jesus, dass er als der barmherzige und gnädige Herr doch auch immer wieder so einen Punkt setzt und so einen Break macht. Und was an dieser Stelle ist, hat das jede negative Nachricht fragt dich, ob du
gar nicht eingreifen kannst und helfen kannst. Bitte dich vielleicht zu beten, aber frag dich nicht unbedingt nach deinem Einsatz. Das ist auch immer zu überprüfen, damit wir uns nicht überfordern, ja? Damit wir nicht ein Kreuz auf uns nehmen, das gar nicht unser Kreuz ist. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, aber nicht das Kreuz von anderen. Appellohr, Maria. Und doch, denke ich, können wir auch Maria hier lernen. Weil Maria diese Initiative, die sie ergreift, nicht selber zu Ende führt. Ja? Also sie sagt nicht, ich habe da noch ein paar Euro in der Tasche, ich gehe mal schnell zu Lidl und kaufe nach. Und dann mischen wir sozusagen Wasser und Wein. Gibt so eine schöne chinesische Geschichte, wo ein armes chinesisches Brautpaar Hochzeit feiern wollte, kein Geld hatte für den Reiswein. In China wird ja Reiswein getrunken und die ganze Hochzeitsgesellschaft bat, doch jeweils eine Flasche Reiswein mitzubringen. Der Sonne und Sonne Gäste, ne? Jedenfalls hatten die meisten Gäste Wasser mitgebracht, weil sie sich so in ihrem Kopf ausgedacht haben, also wenn ich das dann in das große Fass schütte, diese Flasche Wasser, fällt das nicht auf. Und als dann das erste Glas herumging, da schmeckte dieser Reiswein nur noch ganz entfernt nach Wein und vor allem nach Wasser. Die hatten also Wein in Wasser verwandelt, im Gegensatz zu Jesus, der Wasser in Wein verwandelt. Also Maria macht dann doch etwas richtig, indem sie sozusagen mit dieser Negativbotschaft, sie haben keinen Wein mehr, zu Jesus geht. Das wäre eine wunderbare Sache, auch bevor wir negative Nachrichten irgendwie verbreiten und das Volk bringen, dass wir damit zu Jesus gehen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich hatte so in meiner ersten Gemeinde, letzten Sonntag habe ich gesagt, man hat in jeder Gemeinde einen Bruder oder auch eine Schwester, so die Versuchung, ne, die so im Dienst begegnet, also durch die Gott uns prüft, sagen wir mal, eine Schwester oder ein Bruder, durch den Gott uns prüft. Hat jeder. Und so einen hatte ich auch in meiner ersten Gemeinde. Und der wusste immer alles besser. Und das Tragische war, er hatte auch recht. Ja, kennt ihr das? Ne? Also, wo Leute recht haben, aber man ärgert sich trotzdem über diese Worte. Und der immer wieder sozusagen so die Gegenüberposition bezog. Ja, das kann man manchmal sehen, wie die Leute bei einer Diskussionsrunde um einen runden Tisch sitzen. Da kann man immer ganz genau sehen, wer wem gegenüber sitzt. Das müssen wir drauf achten. Also, ich meine jetzt nicht, die zu spät kommen, die in ihr Wohnung einen freien Platz aussuchen, sondern die sich ganz bewusst, dass die Leute kommen dann rein und gucken, wo sitzen Leute, ja, und da setzen sie sich ihren Gegnern, also für die sie dann sozusagen die Prüfung sind, die Prüfung Gottes, setzen sie sich genau gegenüber. Müssen wir drauf achten, wenn es ein runder Tisch ist. Und die Plätze nicht festgelegt. Und sowas hat man. Aus verschiedenen Gründen. Man kann das oft nicht verstehen, dass es so ist. Aber das hat man. Ich denke, hier geht es um Negativnachrichten. Die Frage ist, warum geben wir Negativnachrichten weiter? Und oft hängt das damit zusammen, dass wir bestimmten Menschen gegenüber sitzen, dass sie uns ärgern über sie. Und so ein Bruder, wie gesagt, hatte ich und ich habe ihn beim Sündigen auf frischer Tat ertappt. Das ist selten, dass das passiert, aber zu meiner großen Freude passierte das damals. Und ich hatte den Eindruck, den kann ich jetzt sozusagen richtig in die Pfanne hauen damit. Und dann ging ich zu einem alten Bruder in der Gemeinde, so informeller Gemeindeleiter. Es gibt ja formelle Gemeindeleiter, informelle. Ja? Also, war ein informeller Gemeindeleiter. Und habe ihm das so nebenbei mitgeteilt, natürlich in der frommen Sprache. Man sagt ja nicht, der hat gesündigt, sondern man sagt, wir müssen, glaube ich, für den beten. Der hat seine Nöte und seine Schwierigkeiten. Ja? Ich merke, ihr kennt solche Situationen. Und da sagte dieser alte Bruder Söder zu mir, sagte, was geht's mich an? Das war eine Frage. Wenn die Geschichte wahr ist, die du da erzählst, nicht alles, was wahr ist, muss man sagen. Das, was man sagt, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Und die dritte Frage hat mich dann auch in die Buße geführt. Das war die Frage, hast du schon mit Jesus darüber gesprochen? Also wenn du solche Negativnachrichten hast in deinem Herzen, das lerne ich hier von Maria, aber ich kann es aus vielen anderen Bibelstellen lernen und ableiten. Maria geht mit dieser Negativnachricht zu Jesus. Wohin sollten wir sonst gehen? Was ist zwischen mir und dir, Maria? Dann ist aber Maria so tief überzeugt, dass, obwohl sie so eine schroffe Antwort kriegt, ihr das Appellohr abgedreht wird, sozusagen, ist Maria der Überzeugung, irgendeinen Lösungsweg hat Jesus. Das ist ja das Tolle bei unserem Herrn Jesus. Er ist kein Prinzipienreiter. Ja? Jesus hatte zum Beispiel den Auftrag, nur in Israel evangelistisch-missionarisch unterwegs zu sein. Das war sein Spezialauftrag. Die Verlorenen des Hauses Israel zu retten. Und da kommt diese syrophönizische Frau zu ihm. Und sagt zu Jesus, ich habe ein Problem, meinem Kind. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Verlorenen des Hauses Israel zu retten. Und du bist eine Syrophönizierin. Das heißt, ich habe keinen Auftrag, dir zu helfen. Und schon gar nicht deinem Kind. Dann sagt diese Frau, aber die Hunde dürfen doch das fressen, was vom Tisch der Herren fällt. Kennt doch die Geschichte. Was sagt Jesus? Einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und er springt, darf ich das mal so sagen, über seinen eigenen Schatten, über seinen Prinzipienkatalog hinweg. Und er hilft dieser Frau in ihrer Not. Jesus ist kein Prinzipienreiter. Er tut Dinge, die man eigentlich nicht vermögen kann, die nicht in seinem Profil stehen, sozusagen. Ja? Mich ärgert das immer so, dass wir heute, wenn es um Pastoren geht und so, oder um Gemeinden, immer nach Profilen fragen. Wie sieht das aus? Das ist ein Gabenprofil und also wenn mich meine Gemeinde vorher gefragt hätte, meine Gemeinden, die mich berufen haben, die haben mich nie berufen, weil immer das Profil, das ich hatte, nicht der Gemeinde jeweils entsprach. Ich glaube, dass Gott uns in bestimmte Situationen führt und uns dann die Gaben und Aufgaben gibt, die nötig sind. Oder erst die Aufgaben und dann die Gaben. Und das ist das Interessante, dass Jesus hier einerseits schroff ablehnt, was ist zwischen mir und dir. Aber Maria, die kennt natürlich ihren Jesus. Über 30 Jahre lang sie mit ihm unterwegs. Und sie sagt dann, das ist das wichtigste Wort überhaupt in diesem ganzen Text. Was sagt sie, was ihr euch sagt? Und dann kommen diese praktischen Anweisungen, die Jesus gibt, die Krüge sollen gefüllt werden und so weiter. Bringt es dem Speisemeister, sagt Jesus nachher. Rein äußerlich gesehen passiert ja gar nichts. Also Jesus taucht nicht seinen Finger in dieses Wasser. Er spuckt auch nicht in dieses Wasser. Manchmal gebraucht er ja auch seine Spucke, um zu heilen zum Beispiel. Er könnte ja verschiedene Methoden anwenden, ja. Aber er tut gar nichts, sondern er sagt nur, füllt sie. Und dann sagt er, und jetzt bringt sie den Speisemeister. Also wir wissen gar nicht, was Jesus dazwischen getan hat. Ein Ausleger sagte, Wasser wird ja immer in Wein verwandelt. Ne? Also bei jedem Weinstock passiert das ja. Ne? Also dass der sozusagen ja bewässert wird und dann auf irgendeine wundersame Art und Weise in der Natur verwandelt er Wasser in Wein, aber nicht so schnell, wie das hier passiert. Und auf eine ganz andere Art und Weise. Also wir wissen nicht, wie Jesus dieses Wunder hier macht. Aber wir wissen, dass dieses Wunder, dieses Zeichen hier passiert ist. Sechs große Krüge hingegen gegen 2 oder 3 Maß. Ich habe das mal versucht auszurechnen. Also mindestens 600 Liter. Mindestens 600 Liter Wein. Er ist so viel im Keller. 600 Liter Wein. Ajo, sag mal, vielleicht. Martin hatte so eine Handbewegung. Ja, also 600 Liter, das ist schon eine Menge. Ja. Eine gewaltige Menge. Der alte Kirchenvater Hieronymus wurde mal gefragt, ob die Hochzeitsgesellschaft dann wirklich diese 600 Liter auch getrunken hat im Anschluss. Wir hätten also weit über diese 7 Tage Hochzeitsfeier hinaus ihren Kater pflegen müssen. bei 600 Litern. Selbst wenn man von einer großen Hochzeitsgesellschaft ausgeht. Also er fragt den Hieronymus, hat die Hochzeitsgesellschaft denn den ganzen Wein getrunken? Und dann sagt Hieronymus, nein, wir trinken heute immer noch davon.
Wir zehren immer noch von diesem Wunder. Ja. Aber was ist denn nun eigentlich dieses Zeichen und dieses Wunder, das Jesus tut?
Der Hochzeit zu Kana, sein erstes Zeichen und Wunder. Könnte man vielleicht aus dieser Geschichte so eine Art Zeichenlehre oder Wunderlehre ableiten, die also in gewisser Weise auch für all die anderen Wunder und Zeichen, die Jesus tut, also so eine Art Präludium hier jetzt, seiner Wunder und Zeichen, die er tat. Was ist da zu entdecken? Das Erste, was zu entdecken ist, dass Jesus offensichtlich ziemlich widerwillig dieses Zeichen tut. Und zwar widerwillig, denke ich, gar nicht so sehr, das weiß ich aus anderen Geschichten, weil Jesus Leuten nicht helfen will. Sondern widerwillig, weil er weiß, was oft bei solchen Zeichen und Wundern herauskommt. Später hat er Brot vermehrt. Und was machen die Leute? Sie wollen ihn zum Brotkönig machen. Und er muss fliehen, ja, um irgendwie diesen Armen der Leute zu entwischen, die ihn entthronisieren wollen, ihn zum König machen wollen. Weil er weiß, meine Stunde ist noch nicht gekommen, wie hier auch in dieser Geschichte. Das heißt, Jesus hat oft den Eindruck, dass Leute wollen gerne das Zeichen und das Wunder, aber sie wollen gar nicht so sehr ihn als Person. Ja? Ein König kann man ja auch wollen, aber der ist ja auch weit weg. Also sie wollen nicht ihn als den Herrn ihres persönlichen Lebens. Kein Vertrauensverhältnis zu ihm. Sie wollen das Zeichen und das Wunder, aber nicht ihn, die Aussätzigen. Nur einer kehrt zurück. Alle haben das Wunder erlebt, ja, dass sie rein geworden sind. Aber nur einer kommt zurück und zeigt damit, signalisiert damit, ich lege Wert auf eine persönliche Beziehung. Was können wir lernen aus dieser Wundergeschichte für die Wunder allgemein? Das Erste, die Zeichen und die Wunder, die Jesus tut, sind nicht einfach ein Mirakel. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Alle Zeichen und alle Wunder, die Jesus tut, tut er in ganz bestimmten Notzusammenhängen. Also einer, der krank ist, der gelähmt ist, der blind ist, einer, der tot ist und andere trauern, einer, der besessen ist von Dämonen. Da sind Menschen, die Hunger haben. Das ist ein Hauptmann, der Angst hat um seinen Knecht und zu Jesus kommt. Also alle Zeichen und Wunder, die Jesus tut, sind, haben nicht den Charakter eines Mirakels. Also Mirakel, so das, was ein Zauberer in einer Zauberershow vorführt. Also wo es nicht um Not von Menschen geht, sondern einfach darum, dass da was passiert, was andere nicht begreifen, worüber sie sich wundern. Ja? Also wenn Jesus eingreift in unser Leben, und er tut es auf tausendfache Weise bis heute, er ist ja derselbe, dann geht es bei seinen Wundern, die er tut, immer auch um uns, um unsere Not. Mitten im Alltag passieren seine Wunder. Und das Tolle hier ist an dieser Geschichte Hochzeit von Kana, dass er also nicht nur an Krankenbetten und nicht nur auf dem Friedhof seine Wunder tut, was ja einige denken. Ja, die denken, dass Jesus seine Wunder hauptsächlich auf dem Friedhof und im Krankenhaus tut. Sondern er tut das erste seiner Wunder auf einer Hochzeit. Ist auch eine gewisse Not da für dieses Brautpaar. Ja, ist peinlich, wenn der Wein ausgeht. Aber es ist nicht so eine Not, wo man sagen könnte, naja, da muss wirklich geholfen und eingegriffen werden, ja. Und es hätte ja vielleicht auch gereicht, wenn Jesus also ein paar Flaschen Wein da hergestellt hätte. Also jeder nochmal so einen Schluck, so zur Abschiedsrunde. Gute Nacht, Freunde, ja, was ich noch zu sagen hätte. Aber das Interessante ist, dass Jesus 600 Liter verwandelt. Sozusagen in diese Notlage hineinkommt und in Fülle handelt. In diese sogenannte Notlage, die eigentlich keine Notlage ist. Das zeigt ja auch etwas von Jesus. Wenn Wunder wirklich Zeichen sind, wie Johannes uns sagt. Das zeigt etwas von Jesus. Das zeigt uns von Jesus, dass er nicht nur sozusagen in den Grenz- und Krisensituationen unseres Lebens sich als der Herr erweist, sondern auch auf den Hochzeiten unseres Lebens dabei sein will und uns beschenken will mit Freude. das letztendlich tut, auch wenn es zunächst gegen seine Prinzipien geht. Das Zweite, was wir lernen können an dieser Geschichte, ist, dass bei den Zeichen und bei den Wundern, die Jesus tut, Menschen immer auf geheimnisvolle Weise mit beteiligt sind. Zum Beispiel durch Gebet, wie Maria hier in dieser Geschichte. Die haben kein Wein mehr. Manchmal ist es das Gebet dessen, der da krank ist und ein Zeichen, ein Wunder braucht, der zu Jesus kommt und einfach sagt, Herr, erbarme dich. Und dann dreht Jesus sich um. Und sagt, du bist so, kannst du wieder sehen. Manchmal ist es so, dass Menschen sich über einen Menschen erbarmen und ihn zu Jesus bringen. Ich denke an den Gichtbrüchigen, den sich Männer sozusagen auf die Schultern laden und dann weder Mühe noch Kosten scheuen, um ihn vor Jesus abzulegen, damit da irgendwas passieren kann von Jesus her. Also Menschen sind bei den Zeichen und Wundern, die Jesus tut, immer auf geheimnisvolle Art und Weise beteiligt, obwohl klar wird in allen Wunder- und Zeichengeschichten, das eigentliche Zeichen und das eigentliche Wunder tut Jesus. Aber er tut es nicht im luftleeren Raum, sondern er tut es immer im Zusammenhang mit Menschen. Deswegen gibt es ja auch Gaben, ja, des Heiligen Geistes. Gabe der Heilung zum Beispiel. Deswegen gibt es den Ältestendienst in der Gemeinde. Deswegen können wir uns nicht alleine taufen, sondern wir brauchen einen, der uns tauft. Nicht einmal der Herr Jesus tauft, wissen wir aus Johannes 4. Der schickt uns sofort weiter. Der taufte nicht, sondern seine Jünger, heißt es hier. Deswegen können wir nicht alleine Abendmahl feiern. Ich habe mal so eine Schwester kennengelernt, die immer alleine Abendmahl feiern wollte. Selbst wenn wir als Älteste der Gemeinde zu ihr kamen, sie war im Altersheim und dort das Hausabendmahl mit ihr feiern wollte, dann sagte sie, ihr braucht daran nicht teilzunehmen. Es reicht, wenn ich jetzt ein Stück Brot nehme und ein Stück aus diesem Kelch. Und es stellte sich heraus, dass sie immer Angst hatte, das Abendmahl mit Menschen einzunehmen, die irgendwie in Sünde leben. Und sie den Eindruck hatte, dadurch infiziere ich mich auch. Ist ja merkwürdige Gewächse im Reich Gottes. Und es war ganz schwierig, aus ihrem Kopf rauszubringen. Das Beste ist, ich weiß ja über meinen Seelenzustand am besten Bescheid, dachte sie, ja. Ich denke, der Herr Jesus weiß noch besser Bescheid als wir über unseren Seelenzustand, weil er das Herz ansieht. Und dann wollte sie aus Sicherheitsgründen sozusagen das Abendmahl liebsten alleine feiern. Und das war auch der tiefe Grund, warum sie nicht mehr am Abendmahlsgottesdienst in der Gemeinde feiern kann. Also könnte ja jemand dazwischen sitzen, der unberechtigterweise zugereicht. Das Brot und der Kelch ihm gereicht. Jesus hat das so eingesetzt, dass wir seine Wunder erleben, die er tut. Aber aus pädagogischen Gründen hat er es so gestaltet und so organisiert, dass wir dabei auf den Bruder, auf den anderen Menschen nicht verzichten können. Weil er gerne möchte, dass die Beziehung, die wir zu ihm haben, sich widerspiegelt in Beziehungen, die wir untereinander haben. Dass da zu einem Kreuz kommt, ja, zu einer horizontalen und zu einer vertikalen Beziehung. Und er will, dass die Liebe, die er uns schenkt, wir auch untereinander haben sollen. Daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Also er beteiligt Menschen an seinem Mundwandel. Ich habe das mal erlebt, dass ich zu einer Evangelisation war unterwegs. Nach so einem Abend spricht mir eine Frau an und sagt, ich möchte gerne, Bruder Helms, dass du über mir betest, nach Jakobus 5. Gebet der Ältesten der Gemeinde. Ich sage, ich bin doch nicht der Älteste hier in der Gemeinde. Ich bin doch als Evangelist hier unterwegs und bin in meiner Gemeinde der Älteste. Und da kamen wir miteinander ins Gespräch und es stellte sich heraus, dass ich nicht wusste, dass einer der Ältesten ihr eigener Ehemann war. Und wenn sie es jemandem nicht zutraute, über ihr nach Jakobus 5 zu beten, dann war es ihr eigener Mann. Wir kennen uns ja als Ehepartner sehr gut untereinander. Und da musste Heilung geschehen. Nicht nur körperliche Heilung, was diese Frau angeht, sondern auch Beziehungsheilung an dieser Stelle. Und Gott hat das geschenkt. Also ganz wichtig ist, Gott blendet Menschen nicht aus. Jesus blendet Menschen nicht aus, wenn es um Wunder geht. Sondern er baut sie, er bezieht sie mit ein.
Hier sind es sogar die Diener, die müssen die Gerätschaften bringen, die müssen die großen Krüge mit Wasser füllen und so weiter. Und sie müssen nachher kosten. Und sie bringen das zum Speisemeister.
Jesus bezieht Menschen mit ein. Und das Dritte, was ich lerne an dieser Geschichte, ist, dass die Wunder, die Jesus tut, wirklich Zeichen sind. Die hinweisen auf Größeres. Alleine das Stichwort Wein, das hier Verwendung findet, taucht immer wieder auf in der Heiligen Schrift. Wein als ein Zeichen für Fülle, ja? Als ein Zeichen für Fülle. Wer Wein hat, hat ja die Fülle im Verhältnis zu dem, der nur Wasser hat. Im Alten Testament gibt es da viele Stellen, die Menschen glücklich preisen, die über einen Weinberg verfügen. Oder dass wie der Herr Israel im tausendjährigen Friedensreich, dass Israel da sitzen kann und von Weinbergen genießen, die sie nicht gepflanzt haben. Also es gibt da viele wunderbare Stellen, wo Wein einfach ein Ausdruck ist für Fülle. Wein ist auch ein Ausdruck für Besonderes, für Außergewöhnliches. Das Alltägliche ist eben Wasser. Ja, das, was zu sich nimmt. In Ostfriesland war es früher Bier. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass der Tee, den die Ostfriesen trinken, eigentlich ein Ersatz ist für Bier. Die Ostfriesen haben immer Bier getrunken, morgens, mittags und abends, und wunderten sich, dass die Kinder schon als Alkoholiker geboren sind. Und da gab es hier eine Erweckung in Ostfriesland, einen pietistischen Aufbruch. Und die Pietisten, die kannten Tee aus Erweckungsversammlungen in England zum Beispiel. Da war die Teestunde, ihr wisst ja, 5 o'clock tea, war ein beliebter Raum, ein beliebter Zeitraum, um zusammenzukommen, Gottes Wort zu hören, miteinander zu beten, geistlich sich auszutauschen. War auch der Grund letztendlich, warum Johann Gerd offen zum Glauben gekommen ist. Da kam ein englischer Teekaufmann nach Wahre. Dieser Teekaufmann hat ja dann unten in seine Schule genommen und ihn mit nach England genommen. Und in England hat Onken dann bei solchen Teegesellschaften Jesus kennengelernt. Und die Pietisten aus Friesland hören davon. Tee und Theologie, das gehört in England in der Erweckungsbewegung zusammen. Tee und Theologie. Und dann haben sie gedacht, Tee ist ein schönes Getränk. Viel besser als jeden Tag da sein Bier zu zapfen. Ja? Ja, der beste Weg in den Himmel führt immer an einer Kanne Tee vorbei. Also es gibt ein hochinteressantes Buch, kann man sich bei mir ausleihen, über Tee und Erweckungsbewegung in Ostfriesland. Ganz interessant. Und so war das. Dass nicht der Tee sozusagen das Eigentliche war, sondern das Eigentliche war, dass der Tee oder diese Teegesellschaft ein Mittel war, ja, um Menschen für Jesus zu erreichen oder auch ein Mittel, um Versammlungen oder auch das persönliche Leben von Menschen zu heiligen, ja, und sich nicht abhängig zu machen von irgendwelchen alkoholischen Getränken. Also, Wunder sind Zeichen, die bezeichnen etwas. Ja, sie sind wie Wegzeichen, wie Straßenschilder. Ja, wenn hier ein Straßenschild aufgestellt ist nach Wilhelmshaven oder nach Wittmund, dann weiß ich ganz genau, das Straßenschild selber ist nicht Wittmund. Und ist auch nicht wieder Tat, sondern es zeigt nur in die Richtung. Und so zeigt auch jedes Wunder, das Jesus tut, in eine ganz bestimmte Richtung. Und Wein ist so ein besonderes Zeichen, denn es zeigt auch in die Zukunft, in die Herrlichkeit. Ja? Wenn wir denn an dem großen Tisch sitzen, da ist vom Hochzeitsmahl die Rede und vom Abendmahl die Rede. Und was sagt der Herr Jesus beim letzten Abendmahl? Ich werde nicht eher wieder vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis dass ich es trinken werde im Reich Gottes. Ja? Wein als ein Zeichen sozusagen in die Zukunft Gottes. Und natürlich Wein auch als Zeichen Blick auf diese letzte Tischgemeinschaft, die Jesus hier auf der Erde mit seinen Jüngern hatte. Sehr interessant, dass bei Johannes sowohl ein Brotwunder da ist, als auch ein Weinwunder. Damit, das ist bei ihm typisch, er immer wieder anspielt auf die großen
Heilstatsachen. Und es ist letztendlich diese Verwandlung von Wasser in Wein ein Hinweis, ein Zeichen darauf, dass Jesus fähig ist zu verwandeln. Auf welche Art er das tut, wissen wir nicht. Aber ich weiß, dass wenn ein Mensch zu Jesus kommt und Jesus annimmt als den Herrn seines Lebens, dann verwandelt sich sein Leben. Das ist spürbar und das kann man auch schmecken. Das kann man schmecken. Das fängt immer irgendwie anders an. Ja, das weiß ich auch. Das ist nicht bei jedem Menschen gleich. Aber was gleich ist bei jedem Menschen, dass einer, der zu Jesus kommt und sein Leben Jesus anvertraut, dass er verwandelt wird. Die Bibel sagt, wir werden verwandelt in das Bild des Sohnes Gottes. Das ist das letzte Ziel. Ja? Und dieses Zeichen bezeichnet das. Ja? So wird das sein, was hier mit Wasser und Wein passiert ist. Das kann in deinem Leben passieren, wenn du Jesus anlässt, wenn du zu Jesus kommst. Wie er das macht, ist ein Wunder. Durch den Heiligen Geist. Aber das ist ja letztendlich auch keine Erklärung, die uns hier oben einleuchtet, sondern es bleibt ein Wunder. Ja? Es bleibt ein Zeichen. Wiedergeburt zum Beispiel. All diese großartigen Dinge, die können wir mit unserem Verstand nicht fassen. Aber wir können sehen. Ja? Wir können diese Wirkung erkennen und schmecken. Wenn ein Mensch Jesus in sein Leben lässt, dann passiert das. Und das Letzte, hier heißt es, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Schönes, frommes Wort, Herrlichkeit. Ich habe lange überlegt, in den vergangenen Wochen, wie kann ich das übersetzen? Für mich selber und für meine Geschwister. Und dann sah ich einen Film über China und auch darüber, dass sie die Markenzeichen, die hier so im Westen verwendet werden, gerne fälschen. Und auf ihre T-Shirts sozusagen dann dieses Krokodil kleben und andere Markenzeichen. Ich denke, das ist eigentlich eine gute Übersetzungsmöglichkeit für Herrlichkeit. Sie sahen seine Herrlichkeit. Sie sahen sein Markenzeichen. Ja. Seine Corporate Identity. Nicht gefälscht. Es ist oft gefälscht worden. Und viele falsche Christusse unterwegs gewesen. Falsche Propheten. Aber wenn Jesus seine Herrlichkeit offenbart, dann offenbart er sein Markenzeichen. Wir wissen, dass in der Heiligen Schrift dieses Wort Herrlichkeit häufig verwendet wird. Nicht nur für Gott. Auch die Schöpfung hat ein Markenzeichen. In 1. Korinther 15 lesen wir, dass die Sonne ihr eigenes Markenzeichen hat und der Mond hat sein Markenzeichen und das Irdische hat sein Markenzeichen und das Geistliche, das Himmlische hat sein Markenzeichen. Also das sind alles unterschiedliche Herrlichkeiten. Aber die Herrlichkeit Jesu, sein unverwechselbares, sein einzigartiges Markenzeichen, wird hier geoffenbart. Und zwar nicht dem Speisemeister, interessanterweise, auch nicht dem Bräutigam und der Braut, würde ich den beiden wünschen, ja, dass sie irgendwann in ihrem Leben Jesus wirklich auch erkannt und angenommen haben, die beiden. Und Jesus doch schon bei der Hochzeit war, also sie getraut hat, so zu einer Zeit war dann. Dass sie Jesus erkennen und ihn annehmen als den Herrn ihres Lebens. Aber es wird uns hier nicht berichtet. Hier wird nur gesagt, dass seine Jünger glauben. Das heißt, die, die schon eine Entscheidung getroffen hatten, wurden plötzlich in dieser Entscheidung, die sie getroffen hatten, bestätigt dadurch, dass er ihnen seine Herrlichkeit geoffenbart hat. Viele sagen ja, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist einer der größten Lügensätze, die es überhaupt gibt. Wir sehen immer nur das, was wir glauben. Wir sehen immer nur das, was wir glauben. Ja? Also wenn ich Jesus habe als den Herrn meines Lebens, dann sehe ich in meinem Alltag seine Spuren in meinem Leben. Weil ich glaube an ihn. Ich weiß, dass er der gute Hirte ist, der mich führt auf wunderbare Weiden. Und dann schaue ich zurück und ich entdecke überall die Spuren des guten Hirten in meinem Leben. Wenn ich sage, Jesus interessiert mich, die gibt es gar nicht. Da sehe ich Zufall und Schicksal und irgendwas anderes am Werk, aber niemals den Herrn Jesus. Wenn ich glaube, dass mein Nachbar ein böser Mensch ist, dann will ich doch alles, was er mir schenkt, kritisch beobachten. Ich bin normalerweise sehr unkritisch bei Schwarzwälder Kirschtorten. Aber wenn der mit so einer Schwarzwälder Kirschtorte ankäme, dieser böse Nachbar, vielleicht um ein neues Feld zu beginnen. Da würde ich sehr kritisch diese Torte mir angucken, weil ich denke, vielleicht ist sie vergiftet. Weil ich sehe doch immer das, was ich glaube. Ja? Das heißt, ich habe ein bestimmtes Bild im Kopf. Und wenn es dazu eine Begegnung kommt, dann oft ist es ja self-fulfilling prophecy. Dann bestätigt sich das sogar, was ich glaube. Die Jünger sahen seine Herrlichkeit in dieser Geschichte. Johannes hat es im Kapitel 1 so ausgedrückt. Er sagt, und wir sahen seine Herrlichkeit als die des eingeborenen Sohnes. Von Gott, in diesem Menschen, Jesus, in diesem Menschen so, der Hunger hatte, wie wir Durst hatte, traurig sein konnte, fröhlich sein konnte, Schmerzen hatte. In diesem Menschen, Jesus, sahen wir seine Herrlichkeit. Und wir haben ihn angetastet, sagt er sogar, angefasst und berührt. Und dem Thomas schreibt Jesus in Stammbuch, selig sind, die nicht sehen und noch glauben. Das heißt nicht, dass Glaube und Sehen sich ausschließen. Aber wer glaubt, wird sehen. Aber wer sieht, glaubt nicht immer. Ja? Wer glaubt, wird auf jeden Fall sehen. Die Herrlichkeit Jesu. Jetzt hier Zeichen habt in solchen Erfahrungen und Erlebnissen dann in Herrlichkeit auf wunderbare Art und Weise. Aber wer hier sieht, wird nicht unbedingt glauben. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil viele Leute sagen, ich sehe es, ich glaube. Ich will ein Wunder erleben und dann glaube ich an Jesus. Falsch tust du mich. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann ein Wunder erlebst. Umgekehrt, noch einmal die Aussätzigen hier an dieser Stelle. 9 haben Wunder erlebt und sind nicht zurückgekehrt, nur ein einziger. Sie haben gesehen, er hat gesehen und dann geglaubt. Und die anderen haben auch gesehen, aber nicht geglaubt. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Ich erwarte das auch jetzt für diesen Tisch, dass wir das Brot nehmen und aus dem Kelch trinken. Das sind ganz normale Zeichen. Brot. Und es ist nicht mal Wein, den wir da haben, sondern Traubensaft, den wir hier anbieten und da umgehen lassen. Aber dass Jesus uns das verwandelt. Dass wir unter diesem Zeichen ihn selbst aufnehmen, neu aufnehmen in unser Leben und wir dabei seine Herrlichkeit.